zwar anhand eines Essays, der als Buch erschienen ist, dem Desaster Obscure, von einer obskuren Katastrophe, sur la fin de la vérité d'État, über das Ende der Wahrheit des Staates. Und das war die Reaktion auf das Ende des Kommunismus, ja nicht wahr, und eine gewisse Konzeption der Demokratie, die damit verbunden ist. Und ich habe schon gesagt, dass der Diskurs über die Demokratie immer sozusagen zwei unterschiedliche nicht-demokratische staatliche oder gesellschaftliche Gebilden im Sinn hat und entweder sich abgrenzt von Ancien Regime oder sich abgrenzt von dem Totalitarismus. Entweder kommt sozusagen eine Auseinandersetzung sozusagen mit der Vergangenheit und der Entwicklung der demokratischen Institutionen von der Vergangenheit bis heute, oder es wird eine Bedrohung abgewehrt, die sozusagen aus der Zukunft kommt. Ja. Eine gewisse Diktatur im Namen der Zukunft, im Namen eines einheitlichen gesellschaftlichen Plans. Na gut, und Alain Badiou konzentriert sich auf diesen zweiten Gegensatz, also Gegensatz zwischen Demokratie und Kommunismus, untergegangenen Kommunismus sozusagen, östlichen Kommunismus, und reagiert darauf. Warum es eine gute Einleitung ist für die Diskussion, die ja dann später auch folgen wird. Der Grund ist ganz klar, Badiou stellt sich die Frage, die generell sich anknüpft an Plato, also an ersten Diskussionen über die Demokratie, das Verhältnis zwischen Philosophie und Demokratie, und das bedeutet das Verhältnis zwischen Politik und Wahrheit. Also inwieweit ein Philosoph, der sich fühlt, verpflichtet der Wahrheit gegenüber und sozusagen die Wahrheit in der Gesellschaft vertritt, inwieweit diese Vertretung als solche eine politische ist. Sie ist notwendigerweise eine politische. Ja.
Ich könnte das Referat auch halten. Es kommt auch an, wie wichtig eben Badiou ist.
Ach, können Sie schon halten?
Wenn Sie möchten,
ja. Wann ich habe angefangen an Ihrer Stelle. Aber wenn Sie halten sind, dann kann ich ja das ergänzen.
Dann. Also wie gesagt, es ist so unausgegoren und
macht keinen
Sinn. Einfach den Raum der Unsicherheit, das ist ein Ereignis, zumindest für mich.
Ja, aber wenn Sie das machen, dann ergänze ich das. Weil ich habe seine Texte gut im Kopf. Ja.
Kann gleich. Ich weiß nicht, weil es ist so schwer anzukommen. Ne? Okay. Beginnt sofort mit einem Problem. Weil also irgendwie ist Badiou's Werk so eine ganz eigenartige Mischung aus extrem kompliziertem und dann wieder so einfachen Dingen, dass es schon also suspekt eigentlich ist. Und man kommt sich dann immer irgendwie, also auch wenn man das dann ausspricht, etwas banal vor, glaube ich. Es ist klassisch aufgeteilt, also es gibt eine Ontologie, eine Ethik und so werden Ästhetik. Und die Ethik könnte man eigentlich eine radikale Ethik nennen. Warum, das werde ich dann sagen. Kompliziert ist das Werk, weil eigentlich Badiou sich ein sehr hohes Ziel gesetzt hat, nämlich eigentlich die Herrschaft der Philosophie, weil er im Grunde genommen die Mathematik und die Logik als Ontologie ausweisen möchte. Ontologie eine Lehre vom Sein, ja. Und diese Ontologie soll die volle Kraft besitzen, ja, das Leben in seiner ganzen Dynamik darzustellen. Badiou will also gewissermaßen eine unglaubliche Tat begehen. Er will mathematisch beweisen, dass nichts im Leben kalkulierbar ist. Und das Problem ist eben nur, dass sich heute eigentlich niemand für Beweise und Herleitungen interessiert. Vor allem richtet sich seine Philosophie gegen die Pragmatiker der 68er, ja, aus denen jetzt aufrechte Pfeiler des Systems wurden. Und er selbst war damals Maoist und ist in den Ereignissen des Mai 68 treu geblieben, in seinem Sinne treu geblieben, während der Formulierung wie Maoist oder Kommunist heute nur als tote Symbole für eine frühe Realität gelten lassen würde. Die Sphäre der menschlichen Handlungen teilt sich für ihn in zwei Bereiche. Der eine ist das Normale mit etablierten Interessen, vor allen Dingen Differenzierung, ja, also womit wir wieder bei der Statistik sind, wir haben uns zu viel damit beschäftigt in letzter Zeit. Und eben anerkannten Wahrheiten, die dazu dienen, Identitäten zu benennen, zu erkennen und zu platzieren. Und eben das Exzeptionelle mit einzigartigen Wahrheiten. Und da muss die Betonung auf den Plural gesetzt werden, weil eine einzelne Wahrheit erkennt er nicht an Wahrheiten, aber eben doch im Fluss. Ja. Und diese Wahrheiten entstehen mittels des Ereignisses. Damit ist schon der Kernpunkt seines Werks berührt. Jedes Ereignis ist posthum tot. Es ist in seinem vollen Gehalt nicht mehr nachvollziehbar und nicht mehr kommunizierbar. Aber es ist dennoch möglich, ein Ereignis zu beglaubigen und ihm treu zu bleiben. So wie eben bei Julian Kommunismus, wobei diese für ihn gemäß seiner Erfahrung eine völlig andere Bedeutung hat. Oder für jeden in diesem Raum hier, ja, also laut Badiou, ganz sicher dann völlig andere Bedeutung entstehen würde, wo ja auch was dran ist. Aber es ist dennoch möglich, also wie gesagt, eben ein Ereignis zu beglaubigen und ihm treu zu bleiben. Also man kann also sagen, dass Badiou sowas ist wie ein Bestattungsexperte. Denn er hat schon nichts Geringeres bestattet als den Staat, die Demokratie und Gott. Aber er bestattet eigentlich im Namen des Lebens, denn er bestattet Zombies, also quasi so lebende Tote, die das Leben hier stören, ja, und deshalb ist seine Philosophie dann doch erstaunlicherweise eine vitalistische. Seine mathematische Ontologie sei hier zu Unrecht nur kurz skizziert. Sie basiert vor allen Dingen auf Cantors Mengenlehre und ich werde das jetzt wirklich ganz, ganz, ganz einfach sagen, ja, weil wer interessiert sich heute noch für Mengenlehre? Ja. Also, aber vielleicht kann man sich jetzt einfach an die Grundschule und diese Spitzenmengen zu erinnern. Also jedes Element eines Vielfachen kann wiederum ein Vielfaches sein und ein, also im mathematischen Sinne unendliches Vielfaches. Alles, was es gibt, sind also irreduzible Mengen, die sich durch ihre Vielheit dem Blick entziehen, da sie in ihrer Größe, wenn überhaupt nur lokal, am Rande der Inkonsistenz erfasst werden können. Ein solches Element der Menge könnte beispielsweise ein Subjekt sein, das dann für Badiou natürlich ein Unendliches aus Ereignissen bildet. Sobald der Blick aber ein weiteres Element erfasst, also einen Ortswechsel erfährt, brechen die Konsistenz und die Logik zusammen und machen Platz für das Ereignis. Das Ereignis nimmt die Form eines Axioms an, also einer unbeweisbaren Tatsache. Es kann nicht bewiesen werden. Und genau das ist ein Kernpunkt. Es ist nicht möglich, ein Ereignis in seiner Vielheit der Elemente zu erfassen oder wiederzugeben. Es entsteht durch einen Riss oder mathematisch einen Ortswechsel, der das, was vorher war, verändert. Das Ereignis schlägt ein Loch in das Wissen und ist somit Teil von etwas, was Badiou einen Wahrheitsprozess nennt. Und eben immer, wie ich eben schon gesagt habe, dass es wichtig ist, Wahrheit kennen im Plural, die akzeptiert werden, aber die einzelne Wahrheit eben nicht. Und so sieht Badiou eben jeden Menschen in einen Wahrheitsprozess involviert. Das Subjekt selbst hat keine natürliche Vorexistenz, das Ereignis übersteigt es. Also das, der Mensch ist immer einfach nur dieses Plus irgendetwas. Ja. Es ist also die Summe all seiner Ereignisse, die es gewissermaßen in sich trägt und die durch ein neues Ereignis reorganisiert werden. Und hier beginnt die Ethik. Sein festes Bild des anderen aufgrund dieser Dynamik unmöglich ist, ist es ausschließlich möglich, an der Treue zum Ereignis festzuhalten, die von der Hoffnung lebt, vorherige Ereignisse zu verändern oder zu harmonisieren. Also wir schreiten ständig fort, ja, begeben uns an verschiedene Orte und so weiter. Und es ist eben immer möglich, dass so ein Ereignis, ja, das dann, ich meine, es ist ja auch eine Sache, die sehr oft behandelt wurde, auch in der Kunst und so weiter, dass eben jede Erinnerung an irgendwas eigentlich eine andere Erinnerung ist. Also das Einzige, wozu der Mensch lebt eben ständig in der Hoffnung, vorherige Ereignisse zu verändern oder zu harmonisieren. Das Einzige, wozu der Mensch also ethisch verpflichtet ist, ist nicht stehen zu bleiben, sondern seine Erfahrung fortzuführen oder anders gesagt, nicht an alten Erfahrungen oder Wahrheiten festzuhalten, sondern Raum für das Neue zu lassen. Diese Maxime des Weitergehens, und das erinnert ja auch sehr an Sartre irgendwie, an den Existenzialismus. Diese Maxime des Weitergehens kommt die gleiche Bedeutung zu wie dem kategorischen Imperativ bei Kant. Der Mensch ist in Badiou's Worten, also wobei das aber eine ganz krasse Gegenüberstellung ist, ja, weil eben bei Kant dieser kategorische Imperativ völlig losgelöst von allem Individuellen ist und bei Badiou eben diese Ethik oder diese Maxime des Weitergehens nur in der Situation sich entfalten kann und nirgendwo anders, also dass sie keine Dauer hat, überhaupt keine Dauer. Der Mensch ist in Badiou's Worten zur Treue an der Treue verpflichtet. Oder in Lacans Worten, geben sie niemals ihre Begierde auf. Also Lacan ist sowieso also ein ganz wichtiger Grundpunkt bei Badiou. Denn Begierde ist das Unbekannte par excellence und der Teil unserer selbst, den wir nicht kennen. Das Reale ist nur durch eine Erfahrung möglich. Das Werk schließt an Foucaults oder Lacans Vision eines historisch fundierten Subjekts an, das keine feste Substanz hat. Unsere heutige ethische Doktrin, einschließlich von Expertenteams und Ethikkommissionen, ist im Grunde genommen noch kantianisch, weil sie an einheitlich repräsentierbare Bedürfnisse glaubt, die durch das Gesetz in Kraft gesetzt werden. Das statische Gesetz aber macht den Menschen zum Opfer. Und in der Tat basiert der humanitäre Eingriff, wie ihn die zeitgenössische Politik praktiziert, auf dieser Rollenverteilung, die den Helfer zum Guten macht. Ein Opfer ist für Badiou ein menschliches Tier, das nicht in der Lage ist, sich selbst zu behaupten. Das, was den Menschen als ein Subjekt auszeichnet, ist aber gerade der Überschuss an Leben, der sich wehrt und sich gegen sein Schicksal auflehnt. Als bestes Beispiel können Lagerinsassen angeführt werden. Was den Menschen menschlich macht, ist der unzerstörbare Rest, der sich hartnäckig dagegen wehrt, die tierische Existenz anzunehmen und sich so der Opferrolle entzieht. Badiou nennt diesen Überschuss das Unsterbliche. Hier ist man Badiou's Subjektbegriff schon recht nah. Er unterscheidet streng zwischen dem menschlichen Tier, dessen Existenz nur von dem Regelwerk, das ihn umgibt, bestimmt ist, oder so wie beim frühen Foucault, ja. und dem unsterblichen Subjekt, ja, dass sich der Ereignishaftigkeit des Lebens stellt und sich durch diesen Überschuss unsterblich macht. Badiou's völlig entleerter Subjektbegriff wird also durch diese Öffnung zum Leben hin gefüllt, was zunächst wie eine völlig auf den Moment beschränkte, also hedonistische Sicht schließen lässt, ist aber in Wirklichkeit eine radikal ethische Position. Es ist eine Absage an Hegels oder Gogels Vision, Menschen nach dem Ende der Geschichte bei Hegel der Staatenmensch, der sich seiner eigenen übermächtigen Schöpfung dem Staat völlig unterwirft und mit ihm eins wird, oder bei Gogel der posthistorische Mensch, der nach Erlangung seiner Freiheit aus dem knechtischen Dasein wieder nichts mehr ist außer biologisches Leben. Ethische Fragen können nur in Situationen entstehen, die im Grunde gleichgültig gegenüber dem Unterschiedenen sind oder also den Differenzen, wohingegen ein Zustand immer als Relation der Differenzen des Zustandes gesehen wird. Also da ist eben diese Unterscheidung zwischen Zustand und Situation sehr wichtig, wobei eben dieser Zustand für ihn gleichzeitig die Bedeutung, also weil eben im Französischen sowie im Englischen das Wort Zustand das gleiche ist wie das für Staat, also State und Etat. Und eben dieser Raum ja, des Zustandes, wo eben alles in Relationen gegenübergestellt wird und berechnet wird und so weiter, ist für ihn eigentlich das Böse oder das Unethische. Und diese Situation, in der sich dieser Riss vollzieht, in der sich alles verändern lässt, ist eben, ja, also dem gibt es schon so eine sakrale Bedeutung. Ja. Die Unterscheidung ist für Badiou oder die Differenz ist für Badiou essentiell. Unsere Ethik basiert eben nur auf der Unterscheidung zwischen Gut und Böse oder der Relation der Differenzen eines Zustandes und das Gesetz dient dazu, das Böse aus der Gesellschaft auszugrenzen. In seinem Buch über den heiligen Paulus definiert er das Gesetz als das Fleisch oder das Sterbliche und Christus Auferstehung als den Sieg über den Tod und damit das Außerkraftsetzen jedes Gesetzes. Und das bedingt die Radikalität von Badiou's Ethik. Da der andere nur als das gesehen kann, was er sein wird, kann er streng genommen nicht verurteilt werden. Er kann nur in seinem Wahrheitsprozess weitergehen und somit das Böse relativieren, natürlich mittels des Ereignisses. Der gesamten westlichen Ethik unterliegt nur ein einziges Ereignis, und das ist der Tod für Badiou. Ihre Kernfrage ist nämlich, wer stirbt und wer nicht. Die Wahrheit abzulehnen, heißt für ihn deshalb den Tod abzulehnen. Die betonte Diskretheit des Todes der Euthanasie zeigt, dass der ethische Diskurs den Tod als fatal, aber nicht weiter tragisch darstellen möchte. Die Bioethik entsprang eigentlich dem Faschismus. Die Frage der Euthanasie ist die gleiche wie die der Asylanten. Und zwar ist diese Frage, was ist würdig, unter uns zu leben? Das Böse ist ein Effekt der Wahrheit. Das radikal Böse, also in unserer Gesellschaft oder in der westlichen Gesellschaft, ist der Faschismus. Dadurch, dass er als das archetypische Böse benannt wird, schwächt er das kommende Böse nur ab. Als Konsequenz kann es keine Norm des Bösen geben, sondern nur eine Erinnerung an ein Ereignis, die wiederum durch ein neues Ereignis verändert wird. Sonst schwächt die Erinnerung an das Alte, das Neue ab. Also eben diese, wie diese Erinnerung an den Faschismus für ihn zum Beispiel dann den Krieg in Bosnien oder so abschwächt. Ja. Und macht eben blind für die Tatsache, dass jedes Böse ein anderes Böse ist. Gerade das Beharren auf der Klassifizierung und Bewertung der Stärke des Bösen macht es möglich, wie in Deutschland eben damals, das Böse dann entstehen zu lassen. Politisch entsteht das Böse nämlich da, wo ein Kollektiv definiert wird und in Zusammenhang mit einem anderen gebracht wird, also eben einem so Mitsein, ja, und das eben dann durch den Konsens hervorgebracht wird. Das Böse ist kein Produkt des menschlichen Tieres, sondern des Subjekts. Für Badiou gibt es drei Formen des Bösen. Und das ist zum einen der Verrat. Und das bezieht sich zum einen auch der Verrat zum Beispiel aus Pragmatismus, ja, an dem Ideal, aber auch überhaupt der generelle Verrat, mit diesem Wahrheitsprozess aufzuhören und einfach stehen zu bleiben und nicht mehr weiterzugehen. Und dann das Simulacrum. Und das Simulacrum gibt vor, ein Ereignis zu sein und ist aber in Wirklichkeit gar kein Ereignis. Ich habe von Zombies gesprochen davor und man kann dieses Simulacrum dann schon mit dem mit diesem Zombie ein bisschen gleichsetzen. Und dann eben den Terror, ja. Und das ist eben so, wie er sagt, so, es gab eben vor Beginn des Nationalsozialismus eben wirklich ein Ereignis, dass diesen Nationalsozialismus im Grunde genommen legitimiert hat, aber dann wird eben stillgestanden und die Wahrheiten, die daraus entstanden sind, werden ja, also mittels militärischer Gewalt einfach durchgesetzt und das ist eben Badiou's Definition des Terrors. So, zum Schluss möchte ich nochmal über die Rolle des Staates und den Tod des Kommunismus sprechen. Das basiert auf einem relativ dünnen Büchlein, das heißt über eine obskure Katastrophe und über das Ende der Wahrheit des Staates. Also dass Badiou den Staat völlig ablehnt, dürfte aus dem Vorhergegangenen eigentlich klar geworden sein. Und dieses Buch beschäftigt sich eben mit diesem Tod des Kommunismus, der für Badiou selbst aber niemals gestorben ist. Denn für Badiou heißt Kommunismus im Grunde genommen, dass Emanzipation und Gleichheit, und das ist eben ein Ideal, das für ihn immer weiterlebt. Und er hält eben an den Schriften Lenins und Maos fest und trennt das radikal von dem, was dann eben später damit passiert ist. Und im Grunde genommen begann natürlich dann dieser Tod, stringenterweise dieser Tod des Kommunismus für ihn schon mit der Gründung des kommunistischen Staats. Und für ihn kann eben so eine Staatsgründung nur eine ständige Wiederkehr desgleichen sein, weil sie sich eben an diese Wahrheit bindet. Und da für ihn eben diese Identifikation des Kommunismus mit Emanzipation und gleichen Rechten für alle, nicht gleiche Rechte für alle, aber Gleichheit, ja. Also gerade Gleichheit, was materielle Dinge betrifft. Also besteht im Grunde genommen die ganze Geschichte des Menschen nur aus Schwankungen des Kommunismus, ja, weil im Grunde genommen jeder Krieg oder so genau um die Erlangung solcher Ziele ging, oder jede Revolution auch. Und dieser heutige Tod des Kommunismus ist im Grunde genommen also nur ein politischer Tod, ein medialer Tod, aber kein realer Tod. Und der subjektive Tod im Grunde genommen, den es auch gibt, also dass der Kommunismus, was uns dann glauben gemacht wurde durch dieses mediale Simulacrum des Todes des Kommunismus, ist eben, dass es auch diesen subjektiven Tod des Kommunismus gab, der aber für Badiou im Grunde genommen nicht stattgefunden hat, oder zumindest dass es dafür kein Zeichen gab oder so. Und wann überhaupt irgendein Tod stattgefunden haben soll oder so, lässt sich sowieso nicht beurteilen, eben durch diese mediale Kurzlebigkeit. Und dadurch, dass eben jede Benennung im Grunde genommen eine Kette von Ereignissen ist, die ins Unendliche deutet. Und dieses Simulacrum des Todes des Kommunismus hat uns im Grunde genommen nur glauben gemacht, dass quasi die Demokratie und die liberale Marktwirtschaft jetzt als glorreiche Sieger hervorgehen. Und da aber die Demokratie, in der wir leben, bereits tot ist, bleibt uns eben nichts anderes übrig, als mit den Zombies weiterzuleben oder zu sterben. und das in einem recht obskuren Zustand.
Gut, danke.
Ja, es war nicht so gut, es war wirklich
improvisiert, ja,
sondern es ging gegen Ende.
Nee, das war schon in der Tat ist eine Art so Neosozialismus in Sachen Prämierens unter den neuen Bedingungen. Ich habe angefangen, bevor Sie gekommen sind, über ein gewisses Problem bei Bethio zu sprechen. Und ich nehme das wieder auf, weil es im Grunde dort anknüpft, wo Sie aufgehört haben. Nämlich das Verhältnis zwischen Wahrheit und Politik. Und Badiou fragt sich, ob so etwas wie Menschenrechte, ja, oder Rechtsstaat, das was sozusagen Demokratie mit sich bringt, ob es tatsächlich eine Universalität besitzt, einen solchen Grad an Universalität, dass wir sagen können, aha, nach dem Ende des Kommunismus als eines universalistischen Versprechens kommt hier eine neue Ideologie der Menschenrechte. Eine solche, die für alle gleich akzeptabel ist und schon Anspruch erheben kann, sozusagen die Menschheit im Ganzen und die Universalität unserer Existenz zu vertreten. Und ich glaube, er hat schon recht, dass dieser Anspruch ist ja da. Man kann sagen, dass die Menschenrechte, die Ideologie der Menschenrechte auftritt als etwas, was für alle gleiche Geltung hat und das sozusagen die Menschheit als solche repräsentiert, weil diese Ideologie jeden einzelnen Menschen repräsentiert, schützt und sozusagen seine Existenz garantiert, auch wenn man fährt, nicht wahr, mit der Deutschen Bahn, sieht man immer wieder diese Aufschrift, diese Graffiti, kein Mensch ist illegal. Also die Forderung der Menschenrechte, sei es von rechts, und von rechts bedeutet gerichtet gegen den Kommunismus, gegen die Linksdiktaturen im Osten, sei es von links, also gerichtet gegen den amerikanischen Imperialismus oder gegen die Aufschlusspolitik des Westens. Sozusagen, wir können sagen, dass sozusagen die Sprache der Menschenrechte, so etwas wie Lingua Franca, so etwas wie Esperanto unserer Zeit geworden ist, das ist sozusagen die Sprache, in der sowohl die rechten Forderungen nach der Freiheit des Unternehmens und so weiter, sozusagen FDP-Forderungen, formuliert werden, wo man sagt, Sozialstaat darf nicht Menschen verhindert, sie sollen zu ihrem Recht kommen im Sinne der kapitalistischen Entfaltung des freien Unternehmertums, individualistischen freien Unternehmertums. Aber wenn man jetzt nach links geht und so etwas wie dem, kein Mensch ist illegal liest, dann auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wird die gleiche Forderung im Grunde aufgestellt, nur ein bisschen anders politisch gerichtet und formuliert, nach einer sozusagen rechtlichen Absicherung eines Einzelnen und jeden einzelnen Menschen. Also wir haben diesen universalistischen Anspruch zunächst einmal, wir haben diese Lingua Franca, und was Badiou auszeichnet, sicherlich, ist, dass er sich dezidiert außerhalb dieser Lingua Franca, dieser Esperanto positioniert und sich gegen die Menschenrechte als solche wendet. Ja. Und zwar sei es von der rechten Seite, sei es von der linken Perspektive. Und in diesem Sinne sich gegen jede Demokratie errichtet. Ja, so wenn man sagt, alle demokratischen Parteien können miteinander koalieren. Ja. Und man fragt sich, warum können sie miteinander koalieren? Warum können die Grünen und FDP letztendlich? Warum alle können? Warum vielleicht der VU ja kann? Insofern sie ja gewählt ist, koalieren. Weil irgendwo Menschenrechte sind, sozusagen, auch das als Recht des deutschen Volkes oder was auch immer, wird immer noch verstanden als ein Recht, das irgendetwas garantiert. Und wo sozusagen vom Recht die Rede ist, sozusagen, ist die Verständigung möglich. Aber er fragt sich dann, was ist the rule of law, was ist das Recht überhaupt? Ja. Und seine Antwort ist eine Antwort, die sofort ihn versetzt in eine neoplatonistische Lage sozusagen, macht aus ihm Sokrates oder Platon sozusagen, weil er seine Antwort ist, das Recht ist das, was uns von der Wahrheit trennt. Und zwar per Definition. Das heißt, das Recht, philosophisch verstanden, ist das, was uns das Recht gibt, nicht in der Wahrheit zu sein. Ja, das ist das, was uns berechtigt, uns von der Wahrheit zu entfernen. Und in diesem Sinne ist seine Ausgangsposition besteht darin, dass die Demokratie als Rechtssystem oder Rechtsstaat, als die Grundlage für die Funktionierung der Demokratie, ein Zustand ist, der erstens sich außerhalb der Wahrheit positioniert und zweitens uns von der Wahrheit auf eine radikale Weise trennt, sodass die Wahrheit unter diesem Umstand auch nicht erreichbar ist, ja, auch nicht vertretbar ist. Und deswegen glauben alle heute, die das sagen, dass es die Wahrheit nicht gibt. Sie glauben, dass es die Wahrheit nicht gibt, weil es gibt sie in der Tat nicht. Ja. Die Frage ist nur, die man sich stellen muss, ist, warum gibt es keine Wahrheit? Und es gibt keine Wahrheit, weil wir in einer Demokratie leben. Und Demokratie gibt es keine Wahrheit, kann es keine Wahrheit geben. Deswegen derjenige, der sagt, es gibt keine Wahrheit, reflektiert zwar den Zustand von irgendetwas, ja, aber reflektiert nicht den Zustand der Wahrheit, sondern reflektiert den Zustand der Gesellschaft, die jenseits der Wahrheit existiert. In diesem Zustand der Gesellschaft jenseits der Wahrheit existiert nach den Lehren von zwei philosophischen Traditionen und den benennt Sophisten, etwa, also da stellt sich dezidiert sozusagen auf der Seite von Plato gegen die Sophisten und Wittgenstein. Für ihn sind Sophisten und Wittgenstein eine Einheit. Und zwar deswegen, weil beide sich mit der Regelanwendung beschäftigen. Wenn man die sophistischen Lehren oder sophistische Texte liest, in der Tat, ist die Frage immer, wenn es eine Regel gibt, und die Regel wird meistens, ich weiß nicht, wenn sie Bekanntschaft gemacht haben mit sophistischer Literatur, die Regel ist immer entnommen eine gewisse Tradition. Ja, also man sagt, so wurde sozusagen bei Pindar gesagt. Ja, oder wir können das anwenden auf diesen Fall, ist es der Fall, der von Pindar gemeint worden war oder nicht. Ja. Das ist sozusagen die sophistische Lehre. Und in der Regel waren sophistische Disputen immer so, dass der eine hat gesagt, das kann man schon anwenden, und der andere hat gesagt, das kann man nicht anwenden. Ja, so. Und dann wurde es entschieden, um das anwenden. Ja. Das ist sozusagen, sagt der Wittgensteinische Problematik. Man hat eine gewisse Regel, man hat eine Lebensweise, man hat ein Sprachspiel. Und man muss jetzt in jedem einzelnen Fall feststellen, ob diese Regel anwendbar oder nicht. Und so funktioniert das juristische System insgesamt. Es gibt eine Tradition, es gibt ein Regelsystem, es gibt eine Tradition ihrer Anwendung. Und man fragt sich jedes Mal, ob es angewandt werden kann oder nicht und aus welchen Gründen auch immer. Na gut, und sagt, Regelanwendung ist das, was den Zugang zur Wahrheit versperrt, weil wir unter diesen Bedingungen nur mit Regelwerk auf der einen Seite und Machtverhältnisse auf der anderen Seite zu tun haben. Das heißt, über diese Anwendung von Regel auf einen Fall kann nicht in der Wahrheit entschieden werden, weil die Wahrheit ist für uns unzugänglich. Wenn ich sage, die Wahrheit gibt es nicht, dann gibt es keine Instanz, die diese Anwendung regelt. Also keine metaphysische Instanz. Es gibt nur Fall und Regel. Dann fragt man sich, wie wird angewendet? Also, und dann die Frage ist, wer entscheidet? Das heißt, es ist eine Machtfrage. Aber unter der Bedingung des Rechtsstaates, wir haben zwei Invarianten, das ist der Regelwerk, Regelwerk des Staates, Regelwerk der Jurisprudenz und bestimmte Machtverhältnisse. Ja, Regelwerk bestimmt die Regel, die angewandt werden sollen, Machtverhältnisse bestimmen die Art ihrer Anwendung. Wir haben so ein System, das funktioniert und das nicht schlecht funktioniert. Ja, das funktioniert schon gut, ja, immer wieder, sagt er auch. Es ist auch angenehm, unter diesem System zu leben, immer wieder. Eben aus der hellenistischen Perspektive. Alles nur so, dass man als Philosoph, nicht als Mensch, als Mensch kann man gut leben. Und das ist kein Problem. Als Philosoph kann man gar nicht leben. Weil Philosoph beschäftigt sich mit der Wahrheit und die Frage nach der Wahrheit wird keinen Moment gestellt. Das heißt, der Philosoph als Philosoph hat in dieser Gesellschaft definitiv keinen Platz. Also, und das ist die Position von Plato. Oder Plato sagt auch, damit ein Arzt der Arzt sein kann, ja, muss er zunächst einmal wissen, wie generell sozusagen der Organismus funktioniert und das und jenes. Dann aber muss er wissen, wie dieses Wissen angewandt werden kann, effektuiert werden kann in diesem einzelnen Fall. Dafür muss man sagen, muss man wissen, sagt Plato, was für diesen konkreten Menschen gut ist und was für diesen Menschen konkret nicht gut ist. Das kann man nur sagen, wenn man überhaupt weiß, was das Gute ist, weil es gut für den Menschen ist. Also dieses berühmte Beispiel, dass der Schiffkapitän Schiff in einen sicheren Hafen bringt und alle Passagiere gehen weg und niemand bedankt sich bei ihm, ja, und sagt, warum ist das so? Also weil dieser Kapitän weiß nicht, ob er das Gute getan hat oder das Schlechte, denn vielleicht wäre es besser, für alle diese Menschen zu sterben, im Meer zu sterben, ja, zu ertrinken. Also er hat sie zwar sicher gebracht, aber er weiß nicht, ob es gut ist, ob es wahrhaftig in der Wahrheit eine richtige Anwendung seines Wissens war. Vielleicht wäre eine richtige Anwendung, sie alle umzubringen. Ja? Und das ist also die zentrale Frage. Wenn man keinen Zugang zur Wahrheit hat, dann entscheiden nur Machtverhältnisse und so weiter. In diesem Sinne sagt Bourdieu, ist der Kommunismus sogar der östlichen Prägung, sogar der Sowjetunion, dem Kapitalismus und der Demokratie und dem Rechtsstaat prinzipiell überlegen. Es ist prinzipiell überlegen insofern, dass dieser Staat sich in die Beziehung setzt zur Wahrheit. Es wird gesagt, wir handeln so und nicht anders, weil wir in der Wahrheit sind. Ja, es wird ein Wahrheitsanspruch formuliert, und zwar ein Wahrheitsanspruch ohne jede Begründung. Ja, das heißt, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum zum Beispiel das Proletariat oder die Kommunistische Partei und so weiter in der Wahrheit sein soll. Dafür gibt es keine Erklärung und keine Begründung und keine Legitimation. Und das zeigt, dass die kommunistische Bewegung, kommunistische Partei tatsächlich in der Wahrheit sind. Weil, wären sie nicht in der Wahrheit, hätten sie diese Legitimation tatsächlich gebraucht. Ja. Dann wäre die Wahrheit nicht bei ihnen, sondern bei der Legitimation. Das heißt, die Wahrheit ist nur dann wahr, also tritt als Wahrheit politisch auf, wenn sie als unlegitimierte und nicht legitimierbare, weiter nicht legitimierbare Wahrheit auftritt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin in der Wahrheit und biete jemandem, das zu begründen, dann bin ich nicht in der Wahrheit, sondern es ist derjenige in der Wahrheit, der das begründet. Ich kann als Repräsentant der Wahrheit nur dann im politischen Raum auftreten, wenn ich in meiner vollständigen Souveränität auftrete. Ja? Indem ich sage, ich bin der Wahrheit. Ich bin in einer Situation der Wahrheit. Ich bringe die Wahrheit in die Welt. Ja? Jede andere Position, ja, wo ich sage, ich bin in der Wahrheit, weil es so und so sich verhält, führt mich zurück in die Situation des Rechtes, der rechtmäßigen Begründung, und trennt mich von dieser Wahrheit dann automatisch. Okay, das heißt, die kommunistische Partei ist in der Wahrheit, weil sie sich nicht legitimieren lässt. Ja, sie handelt einfach. Ja. Okay, sie handelt grausam, so wie sie Leute einfach umbringt und so weiter und so fort. Und so wie Badiou sagt, als Mensch fühlt man sich nicht sehr gut in der kommunistischen Regie. Also kann man schon gut verstehen, diejenigen, die versucht haben, das abzuschütteln und Rechte zu gewinnen. Als Philosoph allerdings fährt man besser sicherlich unter kommunistischem Regime, weil es ist ein Regime, das dieser Wahrheitsanspruch überhaupt aufstellt. Ja? Und sozusagen die Gesellschaft in Bezug auf die Wahrheit zur Wahrheit bringen. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass es von Anfang an als vorausgesetzt gilt, wer diesen Zugang hat. Und zwar wird das festgesetzt durch irgendwelche hierarchische Beziehungen innerhalb des Staates. Letztendlich die Polizei, wie er sagt. Also wir also unterscheiden sozusagen, wir haben zwei Strukturen, wie er sagt, wo der Philosoph entweder Polizist ist, also im Osten, im kommunistischen Osten, oder Polizist ist automatisch Philosoph, vielmehr. Oder es gibt gar keinen Philosophen, sondern es gibt nur Journalisten. Wir können wählen zwischen Polizisten als Philosophen oder Journalisten anstelle. Na gut, das ist die Lage. Er sagte, sozusagen, wie reagiert man jetzt als Mensch, also als Einzelner auf diese Lage? Eine Antwort ist weitgehend existenzialistisch, wo praktisch Badiou sagt so etwas wie, man muss als Subjekt, man muss als individueller Mensch sozusagen wie die kommunistische Partei auftreten. Das ist so ungefähr seine Antwort. Das heißt, man muss sich selbst als Verkörperung der Wahrheit proklamieren, sehen und proklamieren. Man muss sozusagen sich selbst zur Partei machen, und das ist so wie gesagt subjektiver Kommunismus. Ja. Subjektiver Kommunismus ist ein solcher Kommunismus, der sozusagen den Menschen dazu bringt, sich individuell als kommunistische Partei, als Avantgarde der Menschheit zu begreifen und von sich aus diese Wahrheit in die Welt zu bringen. Allerdings muss man das mit der sezessionistischen Lehre von etwa Carl Schmitt nicht verwechseln, denn ein Kriterium gibt es ja schon. Und das ist das klassische Kriterium von Sartre etwa. Sozusagen nach einer Entscheidung darf sozusagen die Freiheit zumindest nicht abnehmen. Wenn ich so entscheide, dass die Wahrheit abnimmt, dass die Freiheit abnimmt, ist es keine emanzipatorische Entscheidung. Und als nicht emanzipatorische Entscheidung ist es eine Entscheidung, die die Möglichkeit weiterer Entscheidungen, weil sie die Wahrheit brauchen, unmöglich macht und auf diese Weise im Grunde sozusagen sich selbst unterminiert. Die Entscheidung muss sozusagen die Freiheit für die weitere Entscheidung entweder so lassen, wie sie ist, oder vergrößern. Und das ist eine durch und durch kantianische Antwort. Man kann das umformulieren, indem man kantianisch sagt, man soll so auftreten, dass man sich als Verkörperung der Menschheit, also zumindest auf der ethischen Weise, als Verkörperung der Menschheit versteht. Man soll sozusagen so handeln, als ob alle so handeln sollten, wie ich handle. Nur diese ethische Maxime von Kant erweitert bei dir praktisch auch alles. Es gibt sozusagen die Wahrheit, ist mein persönlicher Wille, als Menschheit im Ganzen aufzutreten. So wie es die Kommunistische Partei macht, so ungefähr. Und zwar deswegen, weil es wir ist gestorben. Ja? Damit beginnt er seine Sache, dass nicht der Kommunismus ist gestorben, sondern le nous, das wir ist gestorben, weil wir nicht mehr solidarisch sind. Wir sind in einer Situation, wo es keine verbindliche Wahrheit mehr gibt, wir sind nicht mehr solidarisch. Das bedeutet, jeder ist unter diesen Bedingungen beauftragt, sozusagen die Wahrheit in der Welt zu bringen, wenn er das schon will. Und für ihn ist der Beispiel oder der Ausgangspunkt bekanntlich St. Paul und Kasimir Malevich, zwei Menschen, die sozusagen unter verschiedenen Bedingungen aufgetreten sind und gesagt haben, ich bin die Wahrheit und das, was ich sage, ist Wahrheit. Und dann die anderen können entweder fidel sein, also diese Wahrheit akzeptieren, oder infidel und diese Wahrheit nicht akzeptieren. Das heißt, sie können sich entweder bekennen oder sie können nicht bekennen. Sie können aber diese Wahrheit nicht in Frage stellen als Wahrheit aus einem äußeren Standpunkt, zum Beispiel aus der Perspektive des Rechts oder aus der Perspektive des Gesetzes, weil sie dafür gar keine Mittel haben. Und sie haben dafür gar keine Mittel und dann kommt dieser sozusagen plötzliche platonische, antiplatonische Wende. Plato sagt, es gibt das eine. Die Wahrheit ist das eine. Und da die Wahrheit das eine ist, ist das Recht zu viel. Weil das Recht gibt die Möglichkeit einer Manifestigkeit, die sozusagen zu weit geht in Bezug auf das eine und das Gute. Bourdieu kommt absolut zu gleichen Formulierungen wie Platon. Nur sagt er, dieser Regelwerk, diese Meinungsfreiheit, diese Menschenrechte und so weiter, das ist zu wenig. Weil sie die ganze Palette der Möglichkeiten nicht abdecken. Die Möglichkeit, in die uns das Leben versetzt. Sozusagen unsere Begegnungen mit dem Leben sind von einer unendlichen Vielfalt. Das ist L'infini, das ist das Unsterbliche. Das ist L'infini. Wir können einfach nicht ausrechnen, alle diese Möglichkeiten. Und wie auch immer wir ein Gesetz einführen, dieses Gesetz wird einfach nicht ausreichen. Wir werden mit einer Situation konfrontiert, mit einer Begegnung, mit einer Begebenheit, in der wir souverän entscheiden müssen, weil für uns die Regel einfach fehlt. Wir müssen also generell fähig sein zu einer souveränen Wandlung und von Anfang an unsere Subjektivität in Beziehung bringen zu dieser souveränen Handlung, zu dieser Vertretung der Wahrheit. Das heißt, es ist gewissermaßen eine High Noon. Ja, also irgendwann ist man in einer High Noon-Situation. Man ist verlassen in einem gesetzfreien Raum, wo eine Anwendung einfach nicht mehr möglich ist. Das ist meistens durch den Einbruch der Außerirdischen passiert, aber gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Und in diesem rechtsfreien Raum kann ich nicht anders handeln als philosophisch. Als philosophisch insofern, dass ich bin dazu gezwungen, so etwas wie eine Wahrheit zu verkörpern. Ja, ich muss das Gesetz in meine eigene Hand nehmen. Ja, sagt man. Und ich muss dieses Gesetz durchsetzen, ohne jede Legitimation, ohne jeden Staat, jenseits einer Möglichkeit. Einfach weil es gar anders nicht geht. Aber bis zu einem gewissen Grad sind wir immer wieder in so einem gesetzfreien Raum. Und in diesem gesetzfreien Raum gibt es keine andere Möglichkeit, als so zu handeln. Übrigens, ich habe vor kurzem gesehen einen Film, der eine interessante Parallele zu dieser Überlegung darstellt, und das ist X-Men 2. Ja, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben. Nee? Gesehen. Es ist eine dekadent philosophische Gemeinschaft dargestellt von überbegabten Menschen. Das ist so wie eine, sagen wir, Athener Philosophiegemeinschaft oder Pariser Bohème um die Jahrhundertwende und so. Die Menschen, die außergewöhnlich sind, sind verletzbar, dekadent, neurotisch. Sie sind Übermenschen, ja, so wie Nietzsche beschrieben. Einfach ihre Begabungen, ihre Fähigkeiten, zum Beispiel eine modernistische, ja, etwa. Ja, so wie wenn man beginnt, laut Poesie zu schreiben. Ja, so. Kann man sagen, ist es gut, ist Chlebnikow gut, ist es schlecht? Ja. Wenn man sozusagen mit dem Regelwerk der Sprache bricht, ja, was Wittgenstein nicht zugelassen hat, und beginnt nur mit Lauten zu appellieren, kann man sagen, seine Gedichte sind gut, oder kann man sagen, seine Gedichte sind schlecht? Das kann man nicht sagen. Diese Gedichte sind Gesetz. Ja, er ist in der Wahrheit diese Lauten, er bringt diese Lauten in die Welt, und alle anderen können sagen, okay, das gefällt uns, gefällt uns nicht. Wir machen in dieser Art und wir machen nicht in dieser Art. Ja, das können Sie sagen. Aber Sie können nicht sagen, diese Lautpoesie ist nicht so wirklich gut. Ja. So wie man zum Beispiel eine Kuh malt und man kann sagen, naja, ich habe schon bessere Darstellungen von Kuh gesehen. Ja. Es ist nicht so toll. Ja. Aber wenn man das schwarze Quadrat sehe von Malevich, kann ich sagen, ich habe so bessere schwarze Quadrate gesehen. Ja. Oder ich habe schlechtere schwarze Quadrate gesehen. Da ich gar keine schwarze Quadrate gesehen habe, muss ich es entweder akzeptieren oder ablehnen. Ja. Aber ich habe keine Regeln, keine Kriterien und ich weiß nicht, was ich überhaupt damit anfange. Und das ist das, was Nietzsche als Übermensch, ja, beschreibt. Das ist im Grunde das, was Badiou in einer anderen Weise als Kombination zwischen Kant und Nietzsche versucht durchzuziehen. Also jemand, der zunächst einmal außergewöhnlich ist. Dadurch, dass er außergewöhnlich ist, zum Beispiel laut Gedichte schreibt, wo andere das nicht tun, begibt er sich in eine außergewöhnliche Lage, sodass andere malen Kühe und er malt schwarze Quadrat. Und dann, diese außergewöhnliche Lage ist halt eine solche, wo die Demokratie nicht mehr funktioniert. Ja. Kann man sagen, dass das schwarze Quadrat reagiert auf gewisse Nachfrage? Ja. Oder ist sozusagen Angebot und Nachfrage, das alles funktioniert nicht. Und eben das meinte. Na gut, aber er geht sicherlich immer noch davon aus, und das ist das Faszinierende bei X-Men, jetzt wiederum, dass wir haben so eine Gesellschaft, von Leuten, die ihrer Arbeit nachgehen, zum Beispiel ziemlich früh aufstehen, 8 Stunden, ich weiß nicht was, im Büro sitzen oder in der Fabrik und jeder macht das eins, es gibt so Arbeitsteilung und so und die Leute sind nett zueinander, alle machen so. Und dann gibt es so außergewöhnliche Personen, die sozusagen ausbrechen in einen gesetzfreien Raum und dort irgendetwas völlig Außergewöhnliches vollziehen, und zwar allein. Das ist genau diese Subjektivität, philosophische Subjektivität, die Wahrheit als Subjektivität in der Welt, so wie Kierkegaard das beschreibt, ja, nicht in Bezug auf das Verhältnis zum Göttlichen. Was X-Men aber beschreibt, ist eine elegante Unterwanderung, ja, dieser Differenz, weil alle diese, die Leute sind auch außergewöhnlich begabt, ein bisschen in einem anderen Bereich, ja, eher sportlich, militärisch. So, einige können zum Beispiel Feuer speien, aber Feuer speien ist ungefähr wie schwarze Quadrate malen, es ist nur sozusagen in einer anderen visuellen Sprache ausgedrückt. Andere können alles einfrieren, ja, mit dem Blick, und andere können so Gegenstände in Luft hängen lassen und so weiter. Also jeder hat seine Begabung. Ja. Sieht ein bisschen so wie eine Bohème. So einer schreibt laut Gedichte, andere macht schwarze Quadrate, der dritte macht so ein amerikanisches Theater, so ungefähr so eine Atmosphäre. Und siehe da, die Leute organisieren sofort so eine Gesellschaft, und zwar Arbeitsteilung. Zunächst einmal, einer hat Feuer gespart, dann der andere friert das alles ein, und dann der dritte lässt das in der Luft hängen, und irgendwie klappt das so. Im Endeffekt, so mit einer Teamwork. So habe ich das Gefühl, dass wir sozusagen an der Schwelle sind, einer Einführung, so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit in das uns Gesetzliche, ja, oder sozusagen eine gewisse Arbeitsteilung ins Übermenschliche oder was auch immer. Ja. Und zwar allein dadurch, dass auch Ungewöhnliche, ja, oder sogar Außerrechtliche, lässt sich mit der Sprache beschreiben, bis zu einem gewissen Grad, kodifizieren und sozusagen einteilen. Ja? Und sagen, einer ist eher so Feuerspein, der andere ist so eher alles einführen. Und es gibt praktisch keinen, der alles machen könnte. Ja, das ist interessant. Ja. Es gibt keinen einzigen, der würde alles machen. Und dann kann man sagen, ja gut, und auch Badiou hat so ein Buch geschrieben und vertritt halt so eine Position. Ja. Er vertritt so eine Position, er spricht im Namen der Wahrheit als absolut andere. Ja. Das ist eine starke Position. Weil alle sagen, das andere entzieht uns, ja, das andere ist unerreichbar, das andere ist da, das andere, ja, alle sprechen über das andere und dass das andere unbegreifbar ist und so weiter und so fort. Und dann kommt hier jemand und sagt, ich bin das andere, ja, ich entziehe mich, ich bin unbegreifbar, sie können über mich nichts sagen, ja, und so, starke Stücke. Aber man erinnert sich, mal an Platon, mal an Kierkegaard, mal an Nietzsche und sagt, naja, Nietzsche war eher vorspannend. Also, der friert ja mehr so ein. Ja, und so. Und plötzlich in unserer Imagination bildet sich sozusagen X-Men. So eine arbeitsteilende Gemeinschaft der anderen, die verschiedene Wahrheiten in die Welt bringen und so. Und sie beginnen sozusagen so zu einer klassifikatorisch relativ eindeutig organisierten Gemeinschaft der Andersartigen sozusagen bilden. Ja. Und das ist eine Gefahr, von der kaum jemand gefallen ist. Ich meine, du kannst ja 100-mal kommen und sagen, ich übertrete alle Gesetze, ich bin ja souverän und so weiter. Aber es gibt auch andere Souveräne. Ja? Zu anderer Zeit oder sozusagen in einem anderen Arrondissement von Paris gibt es ja auch ein paar. Ja? Und dann ja, beginnt diese Klassifikation fast automatisch. Ja? Und so entwickelt sich, gestaltisch gesehen oder wittgensteinisch gesehen, so etwas wie, sagen wir, eine Lebensform der X-Männer. Ja? Oder sagen wir, das wie ein Sprachspiel der X-Männer. Ja? So ein Sprachspiel der Andersartigen. Ja? Die andersartig bleiben. Ja? Also nie, ja, die speien vorher weiter. Ja? Aber irgendwie machen sie sich auch nützlich dadurch. So ungefähr ist der Gesprächsstoff. Und wir sind am Ende nach der Pause gesprochen. Aber danke.